Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 142 vom 30. April 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgruppe und mit mir co-präzipitiert die Katrin. Hallo Katrin.
Hallo zusammen.
Ja, Katrin, co-präzipiti, hast du dir ja gewünscht, diese Folge, ne? Schon lange, ist das so?
Sehr, sehr lange, ja. Und endlich hat mich Christoph mal erhört und wir können jetzt darüber sprechen. Ich hoffe, die ZuhörerInnen sind genauso begeistert wie ich von dem Thema.
Naja, die Faktenlage ist ja andersrum. Also ich wollte das schon längst machen und du hast immer zu mir gesagt, ach nee, Christoph, jetzt erklär mir doch erstmal was über die Dümnerheide und davor war auch wieder irgendwas. Du hast mich immer davon abgehalten, diese Folge zu machen. Warum schüttelst du mit dem Kopf?
Jedes Mal das Gleiche mit dir, Christoph. Du verdrehst immer die Fakten.
Okay, also du behauptest also, ich hätte dieses Thema immer wieder auf die lange Bank geschoben. Das akzeptiere ich, Katrin. Ja. Und es ist aber auch tatsächlich kein leichtes Thema. Kopräzipitation ist das Thema der heutigen Folge, nur um es einmal korrekt ausgesprochen zu haben. Und Katrin, du und ich oder wer auch immer, wir kommen ja hier immer zusammen in diesem Format, um jetzt auch mal Forschung rund ums Thema Boden zu besprechen, also wirklich auch aktuelle Studienergebnisse. Da ist uns natürlich das Thema Kopräzipitation ganz recht, ne? Aber wie bist denn du zur Kopräzipitation gekommen? Was hast denn du damit zu tun gehabt?
Ja, gute Frage, Christoph. Andere Frage vorab, habe ich mir gerade gedacht, hast du eigentlich geübt, das Wort korrekt auszusprechen? Weil das sitzt perfekt.
Kopräzipitation. Nee, das ist, das ist, wenn man weiß, wo es herkommt, ne, nämlich Präzipitation, das ist die, ne, und dann kommt da einfach noch ein Co davor, dann geht das eigentlich ganz gut. Hattest du damit Schwierigkeiten?
Hatte ich, ja. Aber dann werde ich es jetzt gleich mal selber versuchen. Also die Kopräzipitation, die ist mir vor allem bekannt im Schadstoffbereich. Das ist ein relativ bekannter chemischer Mechanismus, um Schadstoffe zu sanieren.
Krassomatico, und du hast auch deine Masterarbeit über sowas verfasst, ne?
Ja, also so, jetzt geht's nämlich schon wieder los. Ha! Kopräzipitation, Mann, da muss man sich aber konzentrieren, war einer der Mechanismen. Es ging um Arsensanierung im anaeroben Bereich im Grundwasser. Und unter anderem kann man da die Kopräzipitation verwenden.
Sehr schön. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber, wofür man, also was Kopräzipitation ist und wofür man das alles verwenden kann. Und sonst, Katrin, wie ist die Lage bei dir? Was gibt's Neues, was du hier teilen willst?
Ich würde sagen, meine Frühlings-Sommersaison hat angefangen. Ich musste ja das Snowboardfahren schweren Herzens hinter mir lassen. Die Saison ist beendet und jetzt musste ich mir natürlich was Neues zum Ausgleich suchen. Und bin direkt auf die Farm gewandert. Ich sage immer so schön vom Berg zur Farm. Bin jetzt, diese Woche ist die dritte Woche und werde mich dann jetzt den Sommer über mit nachhaltigem Gemüseanbau beschäftigen.
Das heißt, du kriegst da erklärt, wie man Gemüse nachhaltig anbaut. Kann man das so runterbringen?
Ja, aber das Spannende daran ist, dass ich es nicht nur erklärt kriege, sondern ich kann es auch gleich praktisch umsetzen. Also es ist so, dass das ist so ein Kurs, insgesamt sind wir 16 Leute und also auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, was echt cool ist. Und wir haben einen eigenen Bereich auf der Farm, wo wir wirklich alles von Grund auf planen können, also was wir überhaupt anbauen, wie wir es dann bearbeiten, wie wir es ernten und dann verkaufen wir es letztendlich auch sogar auf dem Bauernmarkt.
Abgefahren. Das liegt auch noch ein bisschen brach, so dieses Thema Nachhaltigkeit, Stoffkreisläufe, Kreislaufwirtschaft quasi, ne, auf landwirtschaftlicher Ebene. Vielleicht bist du ja auch eine gute Kandidatin dafür, sowas mal aufzugreifen, ne?
Auf jeden Fall wird sich da was thematisch ergeben. Christoph zückt gerade schon wieder seinen Stift und schreibt das auf die Themenliste.
Die Schreibmaschine hat geklickert, ganz genau. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein. Das Pad ist ziemlich voll, weil wir haben tatsächlich auch einen Nachlesepunkt. Und zwar zur Folge Binoturbation. Auch ein guter Titel. Es ging also um Bioturbation, also organismengetriebene Umlagerung von Bodenmaterial, und zwar durch Bienen. Ne? Das sind Bodenlebewesen. Und da hat unser treuer Hörer Michael, liebe Grüße an der Stelle, korrekterweise angemerkt, dass wir die Formulierung haben fallen lassen, dass bei No-Till-Betrieben, also bei landwirtschaftlichen Betrieben, die auf das Pflügen weitestgehend verzichten, dass die meistens ein Problem mit Bodenverdichtung haben. Und er sagt vollkommen zu Recht, als auch als No-Till-Bauer, der er ist, und er weiß das dann auch, dass natürlich das nicht automatisch heißt, dass auch eine Bodenverdichtung ein Problem wird, weil natürlich auch Pflanzen beispielsweise und natürlich Bodenorganismen, allen voran Regenwürmer, so natürliche Lockerungen von Böden vornehmen, ne? Und dadurch eben dieser Bodenverdichtung entgegengewirkt wird, ne? Es wäre in einer sterilen Umgebung, wäre das tatsächlich so, ne? Du würdest nicht pflügen, der Boden würde sich setzen und die Porenräume im Lauf der Zeit immer weiter zugehen, aber dadurch, dass eben organisch gefarmt wird, sagt man ja, Organic Farming, ne? Das macht ihr dann auch auf eurer Farm, ne? Ist das nicht so? Ne? Ist das auch ein No-Till-Betrieb, Katrin?
Nee, weil, also Organic Farming, das heißt ja im Deutschen, ist das eher die Biolandwirtschaft, oder?
Ja, ich glaube schon. Ökologische Landwirtschaft.
Genau, ja. So heißt es, korrekt. Also hier in Kanada, die Zertifikation, die verbietet Pflügen nicht, sondern in der ökologischen Landwirtschaft geht es ja eigentlich primär darum, dass man halt keine synthetischen Pestizide und Herbizide verwendet. Und natürlich sind bodenschonende Maßnahmen auch empfohlen, aber es wird nicht explizit Pflügen verboten. Und jetzt auf der Farm, wo ich bin, gibt's schon ein paar Ansätze, um das zu optimieren, aber es wird zum Teil schon noch gepflügt.
Ja, ich glaube, das ist auch bei einer ökologischen Landwirtschaft keinesfalls ausgeschlossen hier in Deutschland. Es wird aber erheblich reduziert. Aber man merkt schon, Michael, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe und du hörst das gerade, dann weist mich gern wieder drauf hin. Aber man merkt schon, dass bei uns, glaube ich, auch so viel praktisches Wissen ein bisschen brach liegt, was eben so die Landwirtschaft angeht. Und deswegen finde ich das cool, dass du dich da quasi jetzt einarbeitest. Und Michael hat mir auch angeboten, tatsächlich auf seinen Hof mal zu kommen und da allerlei Schabernack zu treiben. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Wir haben ja erst angefangen hier und 2000 Folgen sind es, glaube ich, am Ende. Da ist noch einiges an Luft. So, so viel zum Nachlesepunkt. Ihr wisst das ja, wir machen das auch immer, um quasi so Aussagen, die vielleicht nicht ganz korrekt waren, zu korrigieren. Seid auch herzlich eingeladen, euch jederzeit zu melden, wenn ihr Expertin oder Experte seid bei einem Thema und jetzt nicht wisst, ob das so, oder wenn ihr wisst, dass das eben nicht so ganz korrekt war. Was auf jeden Fall sehr korrekt ist, ist, dass dieses Jahr die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft ihre Jahrestagung in Tübingen. Habe ich neulich eine interessante Doku gesehen über Boris Palmer. Ich glaube, den bekanntesten Bürgermeister Deutschlands. Kennst du auch, Katrin, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe ja auch mal in Stuttgart gewohnt. Das war ja nicht so weit.
Nein, das gibt's nicht. Und so kommt alles zusammen. Ja. Eine Arbeitskollegin hat in Tübingen studiert und der konnte mir genau sagen, in welchem Café er da immer sitzt. Also der ist da auch wirklich auch bekannt wie ein bunter Hund. Wie soll das auch anders sein? Hat seine Schattenseiten, der Mann natürlich, ne? Aber in Tübingen, in diesem scheinbar sehr beschaulichen Städtchen, findet die Deutsche Bodenkundliche Jahrestagung 2025 statt, um das mal so runterzubrechen. Und ich habe da einen Vortragslot bekommen, Katrin. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht hier.
Nein, das hast du noch nicht erwähnt.
Ach, das ist schön. Muss ich hier unbedingt mal kundtun. Also Vortrag auf der DBG habe ich vor 2 Jahren auch schon gemacht. Habe ich den Podcast ein bisschen vorgestellt. Dieses Jahr ein bisschen theoretischer. Also ich werde mich mit Bodenkommunikation beschäftigen. Der Vortrag heißt sich Boden aufs Ohr hauen. Das ist der Vortragstitel. Also es geht um die Möglichkeiten und Grenzen dieses Mediums Podcast hier in der Bodenkommunikation. Ja, ist möglicherweise was die Leute interessiert, Katrin, oder?
Ich denke doch schon, ja. Ich glaube, es ist auch cool, mal für die Leute so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können, wenn du da ein paar Details preisgeben wirst.
Ja, und ich versuche das auch ein bisschen zu verknüpfen, eben so mit theoretischen Grundlagen der Wissenschaftskommunikation oder allgemeinen Grundlagen, ne? Weil ich erlebe das immer wieder, dass Leute mich ansprechen oder auch E-Mails schreiben und so, und dass die halt den Eindruck haben, wow, was wir hier machen, das ist mega hoch aufgehängt, also das schwebt so über den Wolken und oh, das könnte ich aber nicht und so, ne? Und das ist immer mein Ansinnen, das sage ich dann auch an Ort und Stelle, das ist natürlich Quatsch. Also so ein Podcast zu machen, da gehört tatsächlich auch nicht viel dazu. Sich Gedanken drüber zu machen, wie man es macht, ja, das schon, ne? Aber so Zeug wie Technik und so, das spielt eine tatsächlich untergeordnete Rolle, und man kann Podcasts auch in verschiedenen, naja, Umgebungen machen, ne? Also was wir machen, ist hier für die große breite Öffentlichkeit, das schüchtert viele ein. Man kann Podcasts zum Beispiel auch im ganz kleinen Rahmen für die eigene Arbeitsgruppe machen oder auch nur für sich selbst. Da sind, glaube ich, viele Möglichkeiten noch nicht erkannt. Und ich will in dem Vortrag einfach mal ein bisschen aufzeigen, was man da gerade im Feld der Bodenkommunikation alles machen kann, aber eben auch, wo die Grenzen sind. Und Katrin, ich habe mir überlegt, ich bin kein Freund davon, dass solche Vorträge oder solche Informationen dann nur so in geschlossenen Veranstaltungen stattfinden. Ich werde den Vortrag also auch mal in einer ausführlicheren Fassung dann livestreamen über unseren YouTube-Kanal und dann also auch der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ist ja auch eine Möglichkeit, ne?
Auf jeden Fall. Sehr gut. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Der erste Livestream ist jetzt verfügbar auf YouTube. Ihr könnt ihn euch jederzeit anschauen.
Jederzeit, und auch liken, kommentieren. Ich finde ihn sehr gelungen. Hat auch Spaß gemacht und die Technik hat so weit hingehauen. Also soundtechnisch, optisch ist 720p, ist vollkommen in Ordnung für so Vortragsfolien. Also ich glaube, da können wir mit weitermachen und schauen wir mal, was so kommt. Wenn ihr Bock habt, mal einen kleinen Vortrag zu reißen oder einfach auch mal ein Gespräch zu machen, das würde mich auch interessieren. Einfach mal, wir haben ja hier unser Konferenztool, und einfach mal ein Gespräch reißen, das ganze Livestream. Ist so eine schöne Möglichkeit, dann jederzeit gerne melden.
Katrin. Oder auch, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann könnt ihr euch auch gerne jederzeit an uns wenden. Dann können wir auch mal einen Livestream spezifisch zu einem Thema machen, woran wir vielleicht noch gar nicht gedacht haben.
Ja, und ich muss dich jetzt mal darauf hinweisen, Katrin, wir sind gerade die ganze Zeit live. Du weißt das nur nicht, ne? Das ist die erste Live-Aufnahme für... Da freut sie sich. Nein, das würde ich natürlich niemals tun. Aber auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Man kann ja mal eine Folge live aufnehmen, dann sehen die Leute auch, wie oft wir uns hier verhaspeln. Spoiler, gar nicht. Ist noch nie passiert. Noch nie was rausgeschnitten hier.
Nein. Jetzt pass mal auf, Christoph. Vielleicht in 1-2 Jahren können wir schon ganze Stadien füllen und den Live-Podcast aufnehmen.
Ja. Oh, das, man wird ja noch träumen dürfen, ne?
Richtig.
Ja, aber es ist eine schöne Möglichkeit. Ich habe das übrigens auch im, also letzter Side-Fact, bevor es hier in das harte Thema reingeht. Ich habe das übrigens auch im Studium gemacht, dass ich jeden Vortrag eingesprochen habe, und dieses Einsprechen, also das habe ich immer auch sehr diszipliniert gemacht und kann ich allen nur empfehlen. Das habe ich gleich aufgezeichnet, und alle Vorträge, die ich irgendwann mal im Studium gehalten habe, die habe ich auf einer privaten Playlist bei YouTube und kann die mir jetzt immer noch anschauen. Und die gehen auch nicht verloren. Und ich kann auch drüber nachdenken, die tatsächlich mal zu veröffentlichen. Und ich rate euch das wirklich an, nutzt diese Technik, sprecht es ein, hört euch das dann nochmal an, wie das wirkt. Das ist einfach Gold wert. Ich habe auch immer nur Einser gekriegt auf meine Vorträge, Katrin.
Oha. Die Latte ist hochgesetzt. Ja, ich glaube, es ist für viele immer eine Überwindung, dass man sich das dann nochmal anhört, wenn man seine eigene Stimme hört oder wenn man sich auch sieht, wie man auf Vorträgen sich verhält. Aber es ist auf jeden Fall cool, oder es ist wichtig, um sich zu verbessern, weil sonst, also man nimmt sich ja immer ganz anders wahr aus der Ich-Perspektive, als wenn man das dann mal von außen sich anschaut.
Genau. Und ich glaube, wir können auch aus der Podcaster-Erfahrung so sagen, das geht auch vorbei, dass man so sich selbst überhaupt nicht hören kann. Das war bei mir am Anfang auch so. Mittlerweile, ich habe ja das Schlimmste los hier, Katrin. Ich muss ja am Ende nochmal alles anhören und schneiden und bearbeiten und dann hochladen und so. Also ich höre mich so oft selbst, ich kann mich eigentlich selbst gar nicht mehr so richtig ertragen. Nee, aber habe mich dran gewöhnt und das macht das auch auf jeden Fall, ist absolut eine Empfehlung. So, Katrin, jetzt kommen wir aber zum Thema der heutigen Folge. Du hast es dir gewünscht, ich habe es mitgebracht, Koprezipitation. Ist also das Thema und bevor ich zum Paper komme, was ich rausgesucht habe für diese Folge, lass uns erstmal allgemein über Koprezipitation sprechen. Ist ein schwieriger Begriff, im Englischen ist er nicht weniger schwierig, Koprecipitation. Ist also auch nicht einfacher, würde ich mal sagen. Die Vorsilbe Co bedeutet irgendwie gleichzeitig oder nebeneinander, ne? So, das ist ja so dieser Präfix und Präzipitation, jetzt habe ich auch mal verhaspelt. das ist einfach eine Ausfällung. Ja, und dann sollten wir vielleicht mal über Ausfällung, Niederschlagung, könnte man ja auch sagen, ne? So, also kommt ja vom Niederschlag quasi der englische Begriff. Da sollten wir vielleicht erstmal drüber sprechen. Was ist denn das eigentlich, eine Ausfällung, ein Niederschlag? Und das ist in der Chemie schon seit Jahrhunderten tatsächlich eine Reaktionsart, die ganz gängig ist und die in unterschiedlichen Bereichen genutzt wird, ne? Stellen wir uns mal vor, Nachweisreaktion, man hat eine Lösung mit Silberionen, da sind ganz viele Silberionen drin, und man gibt da HNO3, also Salpetersäure, drauf, ne? Dann fällt sofort, und das ist sehr schön zu beobachten, bei der Zugabe von Salpetersäure eben Silbernitrat aus, ne? Und das würde man sonst gar nicht sehen, wenn es sich nicht wie so ein gräulicher Schleier quasi dann in dieser sonst klaren Lösung auf einmal zeigen würde. Schlagartig, wenn dieser Tropfen auf die Oberfläche fällt, fällt das eben aus, ne? Und jetzt könnte ich sagen, ja gut, sieht zwar schön aus, aber wozu brauche ich das denn? Ist jetzt an diesem Beispiel gesagt mal der einfache Anwendungsfall. Wenn ich also diese Silberionen in der Lösung habe, kann ich damit ja nichts machen. Erstmal, ich will im besten Fall irgendwie mal zu elementarem Silber kommen und das vielleicht verscherbeln. Aber diese Ionen in der Lösung, das ist da nicht so wirklich praktisch, ne? Und um quasi den Rest der Lösung, zum Beispiel das Lösungsmittel oder was auch immer da noch drin ist, von diesen Silberionen zu trennen, mache ich diese Ausfällungsreaktion, dann haue ich das Ganze in eine Zentrifuge, dann presst es das quasi an den Boden des Reagenzglases oder Zentrifugenröhrchens, dann gieße ich den Rest der Lösung sozusagen ab, dann habe ich meinen Feststoffrückstand und den kann ich dann wieder chemisch umwandeln, dass da im besten Fall am Ende zum Beispiel das Silber rauskommt. Ne? So, und das ist ganz gängig. Das hat man schon in der alten Alchemie gemacht, ne? Als sie alle mit ihrem Eigenurin experimentiert haben. Da wurde immer irgendwas rausgefällt und dann nochmal destilliert und nochmal destilliert. Ne? Daher kommt übrigens auch der Begriff Quintessenz, Katrin. Wusstest du das?
Nee, gar nicht.
Das ist immer so, Alchemie könnte man jetzt noch detaillierter drauf eingehen und so, aber die haben ja irgendwelche Naturstoffe genommen meistens und haben die halt destilliert und nochmal destilliert und nochmal was ausgefallen und so, ne? Und das halt bis zur fünften Essenz sozusagen, ne? Das ist ein alchemischer Fachbegriff gewesen damals, ne? Zur Quinte und zur Quintessenz sozusagen dann gebracht, ne? Das war sozusagen der höchste Reinheitsgrad, den man dort erreichen konnte, ne? Und deswegen machen wir heute ja auch noch im Sprachgebrauch sozusagen die Quintessenz, ne? Diesen Kern der Wahrheit herauszuarbeiten, ne? Das hat sich auch sprichwörtlich eingebildet. Na gut. Das war jetzt die Präzipitation. Na, darüber haben wir gesprochen. Was ist jetzt die Co-Präzipitation? Katrin, willst du einen Versuch wagen oder willst du das mir überlassen?
Ich kann es mal versuchen. Also du hast ja schon mal kurz angefangen, die beiden Teile des Begriffes zu erklären. Also Co im Sinne von gleichzeitig. Und Präzipitation hast du ja gerade erklärt als Ausfällung oder als Niederschlag. Und dann ist die Co-Präzipitation der gleichzeitige Niederschlag von zwei Stoffen beziehungsweise von zwei Teilchen. Also es kann alles Mögliche sein, es müssen keine Verbindungen sein. Es können auch einfach Atome oder Ionen oder Moleküle sein. Und ich würde sagen, das fasst das ganz gut zusammen. Jetzt hatten wir im Vorgespräch schon kurz über die verschiedenen Teilmechanismen geredet. Da werde ich dir wieder das Wort übergeben.
Ja, aber um das nochmal aufzugreifen, gleichzeitig, das ist es eben, also jetzt, um zurückzukommen auf das ursprüngliche Beispiel Silbernitrat, da wäre es dann halt so, dass nicht nur dieses Silbernitrat aus der Silberlösung ausfallen würde, sondern noch irgendwas anderes, ne? Gleichzeitig, ne? Co-Präzipitation. Und das ist eigentlich das, was man wissen muss. Und jetzt erstmal die Teilmechanismen sind dann eigentlich auch relativ schnell erklärt. Aber um jetzt erstmal zu verdeutlichen quasi, was das möglicherweise für Nutzen bringen könnte oder wozu braucht man denn das? Ne? Also das ist ein natürliches Phänomen, das hat jetzt niemand erfunden oder so, sondern das passiert tagtäglich überall, zum Beispiel in den Böden, ne? Aber man kann sich ja vorstellen, dass zum Beispiel auch Stoffe ausfallen aus einer Lösung, wenn ein anderer Stoff eben ausfällt, ne, die unter anderen Umständen möglicherweise eher in Lösung geblieben wären. Ne? Also wenn dieser andere Stoff, der da gerade so vor sich hin ausfällt, aus der Lösung rausgeht quasi, nur dann werden sie angeregt eben zu co-präzipitieren. Und ansonsten wären sie vielleicht nur eine Lösung und das kann ja im Schadstoffbereich, das hast du eingangs schon gesagt zum Beispiel, ganz nützlich sein. Also da macht man das, ne? Arsen hast du gesagt.
Mhm. Ja, also zum Beispiel macht man das auch mit Eisen. Zum Beispiel, dass halt Eisen und Arsen zusammen ausfallen und dadurch kann man den Schadstoff dann binden, dass er nicht mehr so mobil verfügbar ist und Schäden anrichten kann im Boden oder für die Pflanzen.
Cool, genau. Und das ist also eine wichtige technische Anwendung. Ne? Also du kontrollierst letztlich die Chemie der Bodenlösung und sorgst dafür, dass das Arsen zusammen mit irgendeinem anderen Zeug, was du eben kontrolliert zugibst oder wie auch immer, habe ich dir ein Paper gesendet, Katrin, Themenvorschlag, dass das Arsen eben aus dieser flüssigen Phase rausgeht. Warum soll das aus der flüssigen Phase raus? Naja, wenn es flüssig ist, ist es meistens auch pflanzenverfügbar, bioverfügbar und das willst du bei Arsen einfach nicht haben, auch bei anderen Substanzen, Schwermetallen vor allem, ne? Diese wasserlösliche Phase ist meistens die, die auch den größten Schaden dann anrichtet, ne? Die Schadstoffwirkung. Eine andere Wirkung oder Auswirkung von Co-Präzipitation, die aber eher negativ ist im Kontext von Pflanzenernährung beispielsweise, ist eben, wenn Pflanzennährstoffe co-präzipitieren mit anderen Substanzen, die halt in der Bodenlösung sind. Und da denken wir vor allem an Phosphor. Phosphor ist ein ganz essentieller Pflanzennährstoff. Und Phosphor kann in Gegenwart von Calcium co-präzipitieren und schwerlösliche Calcium-Phosphat-Verbindungen bilden, darin eingeschlossen sein und dann ist es nicht mehr pflanzenverfügbar. Ne? Also das mal so runtergebrochen, habe ich auch ein Paper rausgesucht, ist auf der Themenliste, ne? Weil das tatsächlich auch ein wichtiges Phänomen ist im landwirtschaftlichen Kontext, was man auf dem Schirm haben sollte. So, das ist also eine nachteilige Auswirkung. Und worüber wir heute sprechen, ist wieder eine im Kontext des Klimawandels und so recht vorteilige Auswirkung, weil man kann sich ja zum Beispiel auch vorstellen, dass jetzt so gelöste organische Substanzen, also die in der Bodenlösung wären und denen vielleicht irgendwas Schlimmes passieren könnte, Katrin, dass sie dann nicht mehr so alleine sind, wenn sie co-präzipitieren und dass die dann möglicherweise vor einem Abbau, mikrobiellem Abbau geschützt werden. Ne? Und genau darum geht's in dieser Folge.
Sehr gut.
Also, es geht um die organische Bodensubstanz mal wieder. Und es geht um den anderen Partner, der sozusagen co-präzipitiert. Und jetzt lass mal die Katze aus dem Sack, Katrin. Was ist der liebste Partner, über den wir hier sprechen, im Mineralbereich?
Eisen.
Eisen, genau. Bestes Mineralgrundlage. Das ist, genau, ne? Also es geht hier um die Co-Präzipitation von organischer Bodensubstanz mit Eisenmineralen. Ja, das ist das, ne? Deswegen auch Grundlage, wenn ihr jetzt sagt, oh, pädogene Oxide und Hydroxide, habe ich ja noch nie was von gehört, Folge 22 anhören. Wenn ihr sagt, das hat ja auch irgendwas mit dem Redoxzustand zu tun von Böden, über den ich auch noch sprechen werde, Folge 38 anhören und dann hier wieder reinschalten, dann seid ihr, glaube ich, gut vorbereitet. Aber genau, Das ist quasi das. Und jetzt reden wir mal über die verschiedenen, soll man sagen, Mechanismen oder Erscheinungsformen von Koprezipitation. Das hat es ja schon angedeutet, weil man kann sich vorstellen, wenn zwei Stoffe nebeneinander ausfallen, dann kann ja das Produkt dieser gleichzeitigen Ausfällung ganz unterschiedliche Formen annehmen. Welche Form fällt dir denn da als erstes ein? Es gibt drei, muss ich sagen. Es gibt drei Formen, Erscheinungsformen der Koprezipitation. Welche fällt dir ein?
Mir fällt als erstes die Okklusion ein. Dass es praktisch eingebunden wird, also die beiden Stoffe gleichzeitig ausfallen und dass dann dadurch ein Stoff eingeschlossen wird, also umschlossen wird vom anderen.
Genau, Klumpen umschließt Klumpen, sage ich immer. Das ist Okklusion. Gibt es auch okkludierte organische Bodensubstanz. Das ist tatsächlich auch so eine OC-Untergruppe, die man auch immer gerne mal bespricht. So ist dann vor mikrobiellem Abbau geschützt zum Beispiel. Also so eine schöne Mineralkruste um den organischen Klumpen drumherum. Das willst du haben. Fällt dir noch was ein?
Ich wollte noch kurz ergänzen zur Okklusion. Das ist, glaube ich, einer der besten Teilmechanismen für die Schadstoffsanierung. Dadurch, dass es halt dann wirklich eingeschlossen ist, ist es halt gar nicht mehr, also es ist sehr schwierig, es verfügbar zu machen. Das heißt, es ist halt sehr immobil gebunden, was sehr von Vorteil ist. Aber ja, was mir natürlich noch einfällt, ich kann jetzt hier frei reden, du hast mich ja gut vorbereitet, Christoph, die Inklusion.
Oh. Inklusion, ja. Katrin, in diesem Kontext, jetzt erklär mal, was ist denn das?
Ich habe mich auch schon über den Begriff gewundert, als du mir das vorhin erzählt hast. Das ist ja eigentlich die gesteigerte Okklusion, so stelle ich mir das vor, dass dann wirklich der Stoff oder das Molekül in das Kristallgitter des anderen Stoffes eingebunden wird. Das heißt, es ist einfach noch stärker gebunden und noch weniger verfügbar.
Ja. Richtig, also auf atomarer Ebene ganz einfach auch schon einzelne, wir reden ja jetzt über gelöste organische Substanz, also einzelne organische Substanzmoleküle, die dann tatsächlich in irgendein Gitter eines Minerals eingebunden werden. Also das ist schon heißer Scheiß und ein Indiz dafür, dass das wirklich fest gebunden ist. Und die dritte Erscheinungsform mache ich jetzt, weil wir sie auch schon ganz oft hier besprochen haben. Das ist die Adsorption, Also das ist der Mechanismus der schwächsten Bindung tatsächlich, weil da diese beiden Oberflächen, des Eisenminerals in unserem Beispiel und der organischen Substanz eben an der Oberfläche jeweils verbunden sind, deswegen Adsorption, also Anlagerung sozusagen, Das ist der dritte Mechanismus. Also Inklusion haben wir auf atomarer Ebene, wirklich ein Einschluss von organischen Molekülen in das Kristallgitter. Wir haben die Okklusion, also Klumpen schließt Klumpen ein. Und wir haben die Adsorption. Das sind die drei Erscheinungsformen der Koprezipitation. Und jetzt ist noch wichtig, mal zu erklären, wovon hängt es eigentlich ab, wie viel koprezipitiert wird und in welchem Maße okkludiert und inkludiert und adsorbiert wird. Überall hängt das natürlich erstens von den Umgebungsbedingungen ab, Also so Sachen wie Temperatur, pH-Wert, den Redoxzustand von Böden, Folge 38 zum Beispiel, Und das hängt aber auch vor allem von der chemischen Zusammensetzung der Bodenlösung ab, Also je nachdem, wie viel da wovon drin ist, verhalten diese Substanzen sich natürlich unterschiedlich zueinander und ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das von der Konzentration auch abhängt, oder? Ja. Weil gerade ist, also Koprezipitation findet ja auch oft statt, wenn irgendwie ein Stoff in übersättigter Form vorliegt und dann einfach, also die Lösungssättigung erreicht ist und dann ausfällt, weil einfach nicht mehr nachgelöst werden kann.
Genau so ist es. Und jetzt gehen wir in die Studie rein, die ich heute mitgebracht habe, weil da können wir das mal an einem Beispiel quasi nachvollziehen. Wir hatten ja jetzt schon gesagt, Eisenminerale und organische Bodensubstanz. Es wird jetzt aber noch konkreter. Und der Titel der Studie ist Dissolved Organic Carbon Retention by Coprecipitation During the Oxidation of Ferrous Iron Veröffentlicht am 1. Dezember 2017 in Geoderma. Und die Hauptautorin Marcella Sodano ist von der Uni Turin. Liebe Grüße an der Stelle. Und hat das im Rahmen ihrer Diss publiziert. Und den Titel kann man halt eben übersetzen, die Retention, also die Speicherung von organischer Bodensubstanz durch die Koprezipitation während der Oxidation von Eisen. Das ist sehr verschachtelt und das müssen wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Also was sind die Koprezipitationspartner? Folge pädogene Oxide und Hydroxidase, ja, Eisen. Es gibt Eisen natürlich in verschiedenen Redoxzuständen, vor allem im zweiwertigen und im dreiwertigen in natürlichen Umgebungen. Das sind die natürlichen Erscheinungsformen von Eisen. Und das zweiwertige Eisen hat die wunderbare Eigenschaft, dass es in der Regel in Lösung vorliegt, ne? Und dieses dreiwertige Eisen, das ist das Eisen, was tatsächlich die Minerale formt, die wir in Böden so lieben. Allen voran das Goethit, aber auch zum Beispiel das Lepidokrokit, Ferrihydrit. Ne? Also das sind Eisenminerale, die unter oxischen Bedingungen, also unter Sauerstoff entstehen. Und zwar von diesem dreiwertigen Eisen gebildet werden. Ne? Also das ist das eine Redoxpaar sozusagen, das zweiwertige Eisen, was in Lösung vorliegt. Ne? Und das präzipitiert genau dann, wenn es oxidiert wird, also zum dreiwertigen Eisen, ne, und dann irgendwelche Minerale bildet. Ja, so, das ist also das. Und naja, der andere Kopräzipitationspartner ist eben die gelöste Bodensubstanz, ne, die in Lösung vorliegt. Und Katrin, wenn sie in Lösung vorliegt, was heißt das für Klimawandelthematik zum Beispiel oder für die Speicherung? Was würdest du sagen?
Nichts Gutes, würde ich sagen, dadurch, dass alle Stoffe, die in Lösung vorliegen, einfach mobiler sind und dann zum Beispiel abgebaut werden können. Und vor allem bei organischer Bodensubstanz kann es ja dann auch ausgasen und zum Beispiel dann halt in klimaschädlichen Gasen resultieren. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen die organische Bodensubstanz im Boden binden.
Yeah, das ist ein Statement, genauso wollen wir das. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das quasi funktioniert. Und sie haben sich, das ist so in der Region Turin, ist mir auch erst vor kurzem gesagt worden, dass da tatsächlich recht intensiver Reisanbau stattfindet. Ja, wusstest du das?
Auf gar keinen Fall, aber ich bin sehr offen für alle möglichen Ideen. Ich meine, in der Schweiz wird ja auch schon Reis angebaut, beziehungsweise ja. Gibt es Forschungsvorhaben.
Genau. Unsere Alina, liebe Grüße, die beschäftigt sich damit. Ja, aber tatsächlich auch im Bereich von Turin beispielsweise. Und dieses Paper entspringt da einem Forschungsprojekt, was an der Uni Turin entsprechend durchgeführt wurde und beschäftigt sich eben mit dieser Koprezipitation. Und jetzt muss man dazu wissen, Reisböden, das ist eine ganz besondere Form der Landwirtschaft. Müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, aber tatsächlich auch noch nicht detailliert drüber gesprochen, ne? Rund runtergebrochen sozusagen, Nassreisanbau. Wir reden hier über Nassreisanbau, ne? Das heißt, dieser Nassreis heißt so, weil er eine gewisse Zeit seines Wachstums über tatsächlich im Wasser steht, ne? Das heißt, diese Felder müssen auch geflutet werden. Und generell auf diesen Nassreisfeldern, das sind dann Paddy Soils, wird es im Englischen genannt. Also wir sagen im Deutschen Reisböden, ne? Aber das ist natürlich kein Boden, der aus Reis besteht, sondern das sind diese landwirtschaftlich genutzten Böden, unterliegen halt einem Wechsel zwischen oxischen und anoxischen Bedingungen, ne? Also gerade das Redoxpotenzial im Verlaufe eines Jahres verändert sich bei diesen Böden. Ich glaube, so einfach kann man das runterbrechen. Und jetzt haben wir schon gesagt, wir haben also diesen Präzipitationspartner, zweiwertiges Eisen, dreiwertiges Eisen. Dreiwertig fällt es entsprechend aus der Lösung, zweiwertig ist es gelöst. Ne? Dann kann man sich ja vorstellen, dass möglicherweise durch Kopräzipitation beim Übergang von anoxischen Bedingungen zu oxischen Bedingungen möglicherweise auch organischer Bodenkohlenstoff gespeichert wird. Das ist der Gedanke dieses Papers und dem haben sie sich mal angenommen. Und jetzt ist die nächste Frage, wo kommt denn bei Paddy Soils, bei Reisanbau, wo kommt denn eigentlich die organische Bodensubstanz her, Katrin?
Christoph macht gerade sehr viele Bewegungen mit seinen Händen. Wie meinst du, also konkret aus der Düngung oder aus dem Nee, das sind doch meistens auch organische Böden, wo es angebaut wird, richtig?
Ja, muss nicht unbedingt aus Reisstroh, Katrin. Aus
Ach
Reis.
So, das ist das Offensichtlichste. Jetzt habe ich viel zu kompliziert gedacht.
Ja, das ist immer ein Fehler. Viel zu kompliziert denken. Nee, das ist halt die typische Quelle, ne?
Aber Reisstroh ist dann einfach, das sind die Bestandteile, die übrig bleiben nach der Reisernte.
Ja, genau. Ne? Also so wie, keine Ahnung, Stroh in anderen Kontexten, bei Süßgräsern und so. Ne? Ich glaube, Reis ist auch ein Süßgras. Anyway, ne, bleibt das natürlich übrig. Und diese übrig gebliebenen Pflanzenbestandteile sind natürlich die Hauptquelle für organischen Bodenkohlenstoff. Ne? Und jetzt will ich mal skizzieren, wie man so ein Experiment eigentlich aufzieht, wenn man wissen will, was koprezipitiert da in welcher Form sozusagen, ne? Also wie kann man das irgendwie messen? Und das ist eigentlich das Hauptanliegen tatsächlich auch dieser Folge. Also das Erste, was man braucht, ist natürlich wieder ein Vergleich. Also man muss versuchen, neben diesen natürlichen Eisenmineralen, diesen natürlich gebildeten Eisenmineralen, irgendeinen Vergleich herzustellen. Und zwar einmal des Minerals und andererseits aber auch dieser Lösung, dieser gelösten organischen Substanz. Ne? Und um diesen Vergleich herzustellen, nimmt man am besten auch tatsächlich das Reisstroh, und das haben sie auch gemacht, es wird dann geschnitten und inkubiert über eine Zeitdauer von 30 Tagen bei 25 Grad Celsius. Also man gibt das einfach in Botsch, einfach gesagt, und lässt die Mikroorganismen mal wurschteln. Und die zersetzen quasi dieses Reisstroh schon zu niedermolekularen organischen Verbindungen, die dann auch in Lösung sind. Ne? Und zack, habe ich dann meinen DOM. Und das ist eine ganz smarte Methode, diese gelöste organische Substanz, kurz DOM, im Labor auch mal herzustellen. Ja. Und
ich wollte gerade noch dich darauf hinweisen, dass DOM, glaube ich, zu viel ist, um es vorauszusetzen, aber da hat Christoph schon selber erklärt.
Sofort eingeschalten, ne? Genau, und das Gute an dieser Verfahrensweise ist quasi, dass diese gelöste organische Substanz dann annähernd dieselben chemischen Eigenschaften hat, ne? Also dieselbe chemische Zusammensetzung, weil das ist genau das, was auch auf den Reisfeldern passiert. Mikroorganismen verstoffwechseln die, ne? Das heißt, die chemische Zusammensetzung ist plus minus vergleichbar. Und was auch gut ist an dieser gelösten organischen Substanz, die ich dann im Labor erzeuge, die kann ich nämlich analysieren. Kann also zum Beispiel den Kohlenstoffgehalt ganz genau bestimmen von dieser Lösung und kann danach schöne Koprezipitationsversuche mit dieser Stammlösung machen. Ne? Und das ist einmal diese Grundlage, die sie geschaffen haben. Und das muss man aber auch mal erklären, ne, dass man das so macht mittlerweile. Wir haben zum Beispiel auch mal DOM, also gelöste organische Substanz, aus Luzerne gewonnen, Katrin. Das ist auch schön. Und das ist aber sehr viel einfacher tatsächlich ohne Inkubation, einfach über eine Lösung. Ja, so macht man das. Das Zweite ist eben das Eisenmineral, ne, als Vergleichsprobe. Und da müssten wir jetzt die andere Katrin Schiedung, liebe Grüße an der Stelle mal fragen, weil die hat das, glaube ich, in ihrem Doktorat an der ETH Zürich so oft gemacht, dass es ihr möglicherweise etwas aus den Öhrchen raushängt, ne, nämlich Ferrihydrit. Ne? Das ist dieses sogenannte junge Eisenoxid, würde ich es mal umschreiben. Ne? Also es ist ein Eisenmineral, was eben gängig vorkommt. Ne? Und das haben sie im Labor hergestellt. Die genaue Versuchsanordnung dazu spare ich mir mal. Das ist ein genau festgelegtes Schema, mit dem man sehr reines Ferrihydrit tatsächlich herstellen kann. Das wird dann so ein Schlamm quasi, ne? Tatsächlich so ein Eisenmineralschlamm. Und mit diesem Schlamm wird dann quasi einfach ein Beladungsexperiment gemacht, ne? Also was man machen kann, ist einerseits, man nimmt diesen Ferrihydrit und kloppt da definierte Mengen der organischen Bodensubstanzlösung drauf, der DOM-Lösung. Ne? So, jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn man das macht, dann misst man ja eigentlich nicht die Koprezipitation, ne? Sondern du gibst das beides zusammen in Botsch, schüttelst das, was weiß ich, einen Tag, zwei Tage oder so. Ne? Danach misst du, wie viel organische Substanz oder Kohlenstoffgehalt letztlich noch in dieser DOM-Lösung drin ist. Und dann misst du aber keine Koprezipitation in dem Fall, sondern du misst quasi die Adsorption. Ne? Das ist ein typischer Adsorptionsversuch. Ne? Das heißt, wie viel Kohlenstoff ist dann aus der Lösung rausgegangen und ist an der Oberfläche dieses Eisenmineralschlamms tatsächlich angelagert. Ne? Ganz smart, hast du auch schon gemacht, Katrin. Ne?
Auf jeden Fall. Das lernt man immer in der Bodenchemie-Vorlesung oder im Praktikum im Labor dann dementsprechend.
Richtig. Und da kann man auch schöne Sorptionsisothermen zeichnen, ne? Und Sie haben sowohl die Adsorption als auch die Koprezipitation immer in bestimmten Kohlenstoff-Eisen-Verhältnissen gemacht, ne? Und zwar Kohlenstoff-Eisen-Verhältnis 1:1, ne? Das ist dann, ne, einfach gleiche Mengen, ne? 5:1 und 10:1, ne? Also das 10:1 ist dann wirklich so ein Overload an organischem Kohlenstoff, ne? Wir ballern sozusagen jetzt mal so viel rein, dass das andere Zeug überhaupt keine andere Möglichkeit mehr hat, als das auch wirklich möglichst vollständig aufzunehmen, ne? Und wie macht man jetzt die Koprezipitation im Labor? Hast du eine Idee, Katrin? Also wir haben jetzt über die Mineralherstellung gesprochen. Wir haben DOM vorliegen.
Naja, man muss ja dann eigentlich das Ferrihydrid wieder in Lösung bringen. Also wahrscheinlich ist es so, dass man den pH-Wert absenkt, dass das Eisen in die Lösung geht und dann wird man wahrscheinlich den pH-Wert wieder erhöhen und dann induziert man dadurch die Koprezipitation.
Ist ein sehr...
Ist das eine korrekte?
Ja. Nee, ist es nicht, aber es ist sehr schön gedacht, muss ich sagen. Du nimmst quasi das Ferrihydrid, zerklopfst das wieder und baust es dann wieder neu auf. Die haben einfach diesen Prozess der Erzeugung von Ferrihydrid modifiziert und haben während dieses Prozesses eine definierte Menge an DOM dazugegeben und haben halt geguckt, was passiert dann da, ne? Also Ferrihydrid heißt, du unter definierten Bedingungen, pH 6 und so, du blubberst da halt Sauerstoff rein und oxidierst quasi das Eisen in der Lösung und nebenbei haben sie aber halt noch DOM-Lösung zugegeben und haben dann geschaut, wie viel ist am Ende noch DOM drin und wie viel ist dann halt.
Aber Sie starten mit einer Eisen-2-Lösung dann
ja,
praktisch.
Ja, genau. Ne?
Okay.
Die Ausgangslösung ist immer eine Eisen-2-Lösung, also zweiwertiges Eisen. Und das wird dann unter kontrollierten Bedingungen ziemlich schnell bei Ferrihydrid, weil das auch ein schwachkristallines, sehr schnell sich bildendes Eisenoxid ist, ne? Wird das dann entsprechend gebildet. Ja. So, und dann haben wir die Laborversuche. Und was Sie dann auch noch gemacht haben, ist quasi ein Field-Sampling durchgeführt auf ihren Versuchsflächen und haben das natürlich noch mit Realbedingungen verglichen. Und das ist so grob das Setting, wie man solche Versuche macht, ne? Und jetzt haben wir schon gesprochen über diese Systeme, zweiwertiges, dreiwertiges Eisen und entsprechend die DOM. Lustigerweise die Vergleichsprobe quasi aus dem Gelände, die hatte ungefähr ein Kohlenstoff-Eisen-Verhältnis von 3,5, ne? Also das ist so zwischen diesem Verhältnis 1 und Verhältnis 5 angelagert, ne? Also da sieht man auch, dass diese Laborbedingungen tatsächlich zumindest dieser ersten beiden Standards, die sie gewählt haben, da so in realistischen Bereichen sind. 1:10 ist dann natürlich ein bisschen übertrieben, aber das macht man ja im Labor auch mal ganz gerne, ne? Bisschen übertreiben. Ja. Und sie haben letztlich die Reaktionskinetik dann aufgenommen, ne? Und was würden wir jetzt erwarten? Was Koprezipitation, ich breche das jetzt tatsächlich mal runter, weil wir jetzt die Ergebnisse nicht einzeln durchdeklinieren, Katrin. Bei welchem Verhältnis wird denn wohl am meisten koprezipitiert und am effektivsten Kohlenstoff gebunden? Ist das 1:1, 1:5 oder 1:10?
Also 1. Das ist Kohlenstoff-Eisen-Verhältnis, oder?
Genau.
Also das Kohlenstoff ist, ja, also beim engmaschigsten Verhältnis, also wenn am meisten Kohlenstoff vorhanden ist, würde ich sagen, nicht?
Genau. Mhm. Ne? Also wo viel Kohlenstoff da ist, wird auch entsprechend viel mehr Kohlenstoff gebunden durch diese Koprezipitation, ne? Und zwar insgesamt sowohl durch die Adsorption als auch durch die Okklusion als auch durch die Inklusion. Ne? Das haben sie gemessen. Sie haben auch die einzelnen Verhältnisse gemessen, weil wie gesagt, sie haben ja einen Adsorptionsversuch gemacht. Wir haben das auch nochmal mit den koprezipitierten organischen Bodensubstanz verglichen, ne? Die Gehalte, aber das schenken wir uns jetzt mal an der Stelle, ne? Es ist nur wichtig zu wissen, dass quasi hier auch das eiserne Prinzip gilt. Viel hilft viel, ne? Also wenn ich viel organische Substanz in der Bodenlösung habe, koprezipitiert das auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich mit den Eisenmineralen, wird dadurch effektiv gebunden und vor einem Abbau geschützt. Ne? So, das ist das Statement. Man kann jetzt noch viel dazu sagen, weil auf der anderen Seite wird auch rausgearbeitet, dass natürlich das Vorhandensein zweiwertiger Eisenionen in der Bodenlösung, das ist natürlich dann auch ein limitierender Faktor. Also ich brauche Eisen, zweiwertiges Eisen in der Bodenlösung, sonst nützt mir das natürlich auch nichts. Aber bis zum Verhältnis 1:10, ne, Eisen-Kohlenstoff, haut das Ganze zumindest unter Laborbedingungen noch ziemlich sauber hin. Und das ist so ein Statement, was hier auf jeden Fall herauskommt. Jetzt kann man sich fragen, und Katrin kratzt sich jetzt auch schon so am Kopf, was bringt mir das denn? Also wozu muss ich das wissen? Das passiert ja natürlich, ne? Was hat das für eine Auswirkung, so eine Studie? Was sagst du, Katrin? Hast du eine Idee?
Naja, man kann das ja auch zum Positiven nutzen und das gerade dann triggern, sage ich mal, diese Reaktion, dadurch, dass man natürlich möchte, dass mehr organische Bodensubstanz im Boden gebunden wird. Und dann kann man die Bedingungen ja so variieren, dass es eben gehäuft vorkommt.
Richtig, genau. Und das ist auch ein Statement, was hier mitschwingen soll, definitiv, ne? Also das Management, in dem Fall halt der Reisböden, ist ganz wichtig, wenn ich solche Effekte auch im positiven Sinne nutzen will, ne? Also Stichwort Gründüngung, ne? Wenn wir jetzt gelernt haben, dass eben durch dieses Reisstroh tatsächlich auch organische Bodensubstanz gebildet wird, gelöste organische Bodensubstanz, und dass ein hoher Gehalt gleichzeitig natürlich in Vorhandensein auch von Eisen-2-Ionen in der Bodenlösung unter diesem jährlichen Wandel quasi von anoxischen zu oxischen Bedingungen dann auch zu einer Kohlenstoffspeicherung führt. Wenn ich das alles weiß, kann ich natürlich mein Management auch entsprechend anpassen, ne? Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben jetzt über die Kopräzipitationspartner, wie schnell ich das aussprechen kann, Kopräzipitationspartner, Eisen und organische Bodensubstanz gesprochen. Es gibt noch viele weitere, aber dabei würde ich es jetzt erstmal bewenden lassen, Katrin, wenn du keine Einwände hast.
Nee, ich wollte nur noch mal kurz drauf eingehen, dass ja das vor allem, also ich denke, Eisen als Kopräzipitationspartner ist vor allem wichtig in den Reisfeldern, dadurch, dass es ja anoxische Bedingungen gibt, liegt halt Eisen 2 gehäuft vor. Weil sonst findet man Eisen 2 im gelösten Zustand gar nicht so häufig in Böden. Also da muss entweder der pH-Wert niedrig sein oder es wirklich in anoxischen Bedingungen vorliegen. Das heißt, es ist ein sehr sehr spezifischer Versuch, den sie da gemacht haben. Aber sehr wichtig in dem Kontext auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Weil Reisanbau ist jetzt hier in Mitteleuropa und auch, ich wage mal zu behaupten, in Vancouver, Kanada, wo du gerade sitzt, ist das natürlich eher kein Thema. Aber große Teile unserer Welt lebt quasi, ne, oder der Menschen auf dieser Welt lebt quasi vom Reisanbau. Da können wir die Leute in Asien mal fragen, ne? Das ist auf jeden Fall ein großes Ding und wichtig, dass man sich eben auch mit solchen physikochemischen Prozessen in solchen Böden beschäftigt. Und ja, es ist mal ein Aufschlag. Katrin, bist du jetzt zufrieden mit meiner Leistung im Bereich Kopräzipitation? Oder muss ich nochmal nachliefern?
Nee, ich bin vor allem beeindruckt, wie gut du dieses Wort mittlerweile aussprechen kannst. Ich stelle mir wirklich vor, dass du in der Woche davor einfach immer, bevor du eingeschlafen bist, Kopräzipitation. Ich kann das gar nicht so schnell dir immer vorgesagt hast, bevor du dann eingeschlafen bist. Ist das richtig, Christoph?
Es ist dieser Podcast, den wir hier machen, das ist auch eine Prüfung an mich selbst und ich versuche immer besser zu werden, Katrin. Ja, und so habe ich es natürlich auch bei der Aussprache von Kopräzipitation entsprechend mich immer weiter verbessert. Ja? Und kann jetzt hier sitzen, nach einigen Ausweichversuchen quasi, und kann mit dir über dieses Wort sprechen und habe es hoffentlich auch ein bisschen erklärt, ja. Aber es wird eine Serie geben an Koprezipitationsfolgen, weil das wirklich ein wichtiges natürliches Phänomen ist, was in Böden an ein oder anderen Stelle eine großartige Rolle spielt. Und wir werden das sicherlich noch öfter aufgreifen. Ja, Punkt, Katrin. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir auf dieses Thema den kleinen Deckel drauf und gehen mal in die Hausmeisterei. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel beeindruckt wart, wie ich gelernt habe, Koprezipitation sauber auszusprechen, auch ganz schnell, habt ihr das gehört? Ganz schnell ging das, ja. Und ihr wollt jetzt auch mal sozusagen ja da reinschnuppern und sehen, wie ich das mache hinter den Kulissen, ne? Das ist ja alles möglich. Dann kann ich verkünden, wir suchen tatsächlich neues Personal. Vor dem Mikrofon und aber auch hinter dem Mikrofon ist immer eine Menge zu tun. Katrin, gib doch mal einen Einblick. Was machst du hinter dem Mikrofon hier noch alles?
Also ich mache noch den LinkedIn-Kanal und versuche da immer 2 bis 3 Mal die Woche was zu posten. Aber ich würde sagen, also an Arbeit mangelt es nicht im Podcast, aber es ist natürlich alles freiwillig. Also wir sind immer bestrebt, neue Mitglieder an Bord zu holen, aber auch darauf zu achten, dass jeder irgendwie so viel macht, wie er möchte. Und das kann auch variieren von Zeit zu Zeit. Es gibt ja mal Phasen, die sind stressiger und mal Phasen, die sind ein bisschen weniger stressig. Und wir sind aber, denke ich, immer empfänglich für neuen Input und neue Ideen und würden uns freuen, wenn neue Leute dazukommen.
Richtig. Danke für diese schöne Umschreibung. Genau das ist es. Dieser Podcast ist ein Projekt und das Projekt lebt von den Leuten, die das gestalten. Ja, und das ist einfach so. Und diese Vielfalt, die wir jetzt schon haben, ist ein unglaublicher Gewinn. Und deswegen möchten wir euch fragen, ob ihr vielleicht auch Teil dieses vielfältigen Teams sein möchtet. Und genau wie Katrin das beschrieben hat, im Rahmen der Möglichkeiten und auch in Kenntnis dessen, wir haben jetzt mittlerweile sehr viele Erfahrungswerte gesammelt und uns da auch immer ausgetauscht, dass sich Lebensumstände gerade so im Doktorandinnenbereich ganz schnell verändern können. Da läuft ein Vertrag aus, Umzug etc. Das ist alles mit eingepreist, aber auch keine falsche Scheu haben. Ne? Also dieses Medium-Podcast, habe ich ja eingangs schon gesagt, das schreckt ab. Ist mir mittlerweile nicht mehr so intuitiv erklärlich, aber ich kann es, wenn ich drüber nachdenke, schon verstehen, ne? Diese technische Komponente und sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und so. Aber das sind halt auch Sachen, die wir hier im Team und ich auch speziell, ja, als, sag ich mal, als Lehrer, der ich ja immer noch bin, quasi euch auch mitgeben möchte. Also ihr sollt hier auch was lernen. Ihr sollt nicht den Anspruch an euch selbst haben, dass ihr hier als professionelle Podcasterin und Podcaster sofort an den Start geht, sondern das ist auch ein Lernprozess. Wir haben Materialien, die euch diesen Einstieg erleichtern und es gibt auch immer Feedback. Ne, Katrin, wir haben ja auch zum Beispiel eine Probefolge aufgenommen, bevor es losging. Ne?
Ja, und das ist, fand ich auch sehr wichtig, mal in so einem geschützten Rahmen sich ausprobieren zu können, dass man einfach mal eine Referenz kriegt, wie das eigentlich so abläuft, eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil das kann man sich ja wirklich schwer vorstellen und man macht sich da meistens viel zu viele Gedanken und dann kann man das Ganze ein bisschen besser einschätzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man, also wenn jetzt Leute sagen, sie wissen jetzt nicht genau, ob das was für sie ist, dann können sie uns ja trotzdem schreiben und man kann es einfach mal ausprobieren und vielleicht findet man dann auch eine andere Funktion im Team, wenn man jetzt nicht unbedingt immer eine Folge mit aufnehmen will.
Ja, vollkommen richtig. Also gerne initiativ an info@zollcast.de mal anschreiben. Wir haben vorab mal gesprochen, also das ganze Team und da ist rausgekommen, also vor allem so im bodenbiologischen und bodenphysikalischen Bereich, das sind so Bereiche, die bei uns jetzt mehr oder weniger brach liegen, wo es echt cool wäre, wenn da Leute quasi sich grundständig auch damit auskennen, aber auch sonst aus allen anderen Bereichen. Ne? Also seid da nicht scheu, meldet euch bei uns. Es geht demnächst auch ein Newsletter über die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft raus, wo das auch nochmal ausgelobt wird. Wir freuen uns über euch und in diesem Gespräch, wir setzen uns dann erstmal zusammen, schauen, ob es passt und so. Alles kann, nichts muss. Ne? Das ist hier immer ganz wichtig. Und ich freue mich immer, und das muss ich auch nochmal sagen, so als ich hier vor 2,5 Jahren an den Start gegangen bin mit diesem Projekt, hätte ich mir nie vorstellen können, dass mittlerweile schon so viele Leute tatsächlich von dieser Erfahrung profitiert haben. Das ist ja wie so ein organisches Ding. Ne? Das wächst. Es kommt immer mal eine neue Person, so wie du jetzt zum Beispiel, Katrin, sagst, ey, ich bin LinkedIn-Pro. Ne? Sagen wir, okay, dann machen wir das halt bei LinkedIn, bauen das ein bisschen aus. dann kommt mal wieder das Streaming dazu und so verändert sich dieses Gesamtprojekt immer ein Stück weiter, ne? Das hätte ich mir nie träumen lassen. Das ist schön, ja. Das ist so was, wo ich auch sagen kann, ach, fantastisch. Ja, könnt ihr mir dabei zugucken dann, wenn ihr Bock habt. Genau. Ja, darüber hinaus sind wir auch immer für Feedback offen, ne? Also das gehört auch dazu. Interne Qualitätssicherung, ne? Also Katrin, nach Beendigung der Aufnahme haut mir jetzt natürlich alles um die Ohren, was ich falsch gesagt habe. Das ist interne Qualitätssicherung, aber ihr könnt von außen euch natürlich auch melden. Feedback, Anmerkungen, Ideen, auch neue Folgenvorschläge und so. Immer info@zollkast.de. Das ist die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Ich muss noch Dankesworte loswerden, fällt mir gerade ein, und zwar an den Florian. Der Florian hat uns einen Geldsegen beschert. Vielen Dank, lieber Florian, für deine Spende. Das ist auch immer willkommen, hört er auch am Ende jeder Folge, für Technik und digitale Infrastruktur wird dieses Geld verwendet, zum Beispiel für Katrins Mikrofon, in das sie reinspricht.
Ha? Richtig.
Hast du geliefert bekommen? Ist eine ganz schöne Sache. Ihr erreicht uns in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn. Unter jeder Folge seht ihr einen Linktree, wo ihr auch die Links habt zu den jeweiligen Social-Media-Kanälen. Und bitte bewertet uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns auch, sichtbar zu bleiben. Katrin, ich würde sagen, jetzt machen wir Feierabend. Du startest in den Tag, ich beende meinen Tag. Das war Zollkast Folge 142 vom 30. April 2025. Und die Katrin und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.